Alia starrte die komplizierten Metallkugeln an, die seine Augen waren. Kein menschlicher Ausdruck war in ihnen. Der Destillanzug verbarg seine untere Gesichtshälfte vor ihrem Blick, aber es schien ihr, als sei seine Miene so undurchdringlich wie seine Augen. Hatten die Tleilaks ihren Gola besser ausgerüstet, als sie selbst wussten? Oder war dies nur Verstellung?
»Erklären Sie sich!« befahl sie.
»Erkenne dich selbst. Ist es das?« fragte er.
Wieder hatte sie das Gefühl, dass er sich amüsierte, und es erregte sie unmäßig.
»Treiben Sie keine Spielchen mit mir, Sie Ding!«
zischte sie. »Warum wurden Sie meinem Bruder gegeben?«
»Ihr Bruder sagte mir, dass Sie die Übergabe beobachteten,« entgegnete er. »Sie hörten also, wie ich diese Frage für ihn beantwortete.«
»Beantworten Sie sie noch einmal. Mir!«
»Ich bin dazu ausersehen, ihn zu zerstören.«
»Ist es der Mentat in Ihnen, der das sagt?«
»Sie kannten die Antwort auf Ihre erste Frage, bevor Sie sie stellten,« tadelte er sie. »Und Sie wissen ebenso, dass ein derartiges Geschenk nicht nötig war. Ihr Bruder war bereits dabei, sich selbst hinreichend zu zerstören.«
Sie erwog diese Worte. Eine verschmitzte Antwort, aber in der Stimme war Aufrichtigkeit.
»Warum dann ein solches Geschenk?«
bohrte sie.
»Es mag die Tleilaks amüsiert haben. Und es ist wahr, dass die Gilde mich als ein Geschenk erbeten hat.«
»Warum?«
Gleiche Antwort.
»Wieso bin ich im Umgang mit meiner Macht unbesonnen und leichtsinnig?«
»Wie wenden Sie Ihre Macht an?« fragte er zurück.
Die Antwort stieß durch bis zu ihren eigenen geheimen Befürchtungen und Zweifeln. Sie blickte weg und fragte, »Warum sagen Sie, mein Bruder zerstöre sich selbst?«
»Aber kommen Sie, Kind. Wo sind diese übersinnlichen Kräfte, mit denen Sie sich brüsten? Haben Sie keine Fähigkeit, vernünftig zu denken, Schlussfolgerungen zu ziehen?«
Sie unterdrückte ihren Zorn und sagte,
»Denken Sie für mich, Mentat.«
»Wie Sie wollen.«
Er hob die Schultern. Dann sah er sich nach der Begleitmaschine um, die den Leichnam überführte. Hinter den Nordabstürzen des Schildwalds wurde die Ebene von Arakeen sichtbar. Grau-grün und staubig. Und am Horizont war die Stadt selbst auszumachen. Er sagte,
»Symptome. Ihr Bruder hält sich einen offiziellen Lobredner,
der ein Geschenk der einheimischen Naibs war.«
»Ein sonderbares Geschenk von sonderbaren Freunden. Warum sollten Sie ihn mit Schmeichelei und Unterwürfigkeit umgeben? Haben Sie diesem Lobredner schon mal zugehört? Muad'Dib erleuchtet das Volk. Unser Herrscher, der Sohn des Lichts, kam aus der Dunkelheit, um alle Menschen mit dem strahlenden Glanz seines Lichts zu erhellen. Er ist unser Herr, wir sind seine demütigen Knechte. Er ist kostbares Wasser aus einem unerschöpflichen Brunnen. Er verströmt Freude, dass das ganze Universum davon trinke.«
»Pah!« Alia sagte leise, »Wenn ich Ihre Worte unten wiederholte, würde die Palastwache Sie in Stücke hauen.«
»Dann erzählen Sie es Ihnen.«
»Mein Bruder herrscht durch das Gesetz des Himmels.«
»Das glauben Sie doch selbst nicht. Warum also sagen Sie es?«
»Woher wissen Sie, was ich glaube?«
Sie zitterte so, dass keine Bene Gesserit-Methode ihre Hände unter Kontrolle bringen konnte. Dieser Gola entfaltete eine Wirkung, die sie nicht vorausgesehen hatte. Sie fühlte sich auf einmal haltlos, verunsichert, ohne Vertrauen in ihre eigenen Geistesgaben. Er sagte,
»Sie befahlen mir, als ein Mentat vernünftig zu denken.«
»Kein Mentat weiß, was ich glaube.«
Sie holte tief Atem.
»Wie können Sie es wagen, über uns zu urteilen?«
»Über Sie zu urteilen?«
»Ich urteile nicht.«
»Sie haben keine Ahnung, wie wir erzogen wurden.«
»Sie wurden beide zum Regieren erzogen,« sagte er. »Sie wurden für eine ebenso eingebildete wie unersättliche Machtgier konditioniert. Sie wurden mit einem zupackenden machtpolitischen Pragmatismus und einem tiefen Bewusstsein für den strategischen Nutzen von Krieg und religiösem Fanatismus durchdrängt.
Natürliches Gesetz? Was für ein natürliches Gesetz? Dieser Mythos geht wie ein Spuk durch die Menschheitsgeschichte. Er ist ein Gespenst, unwirklich und nicht existent. Zugleich aber ist er ein nützliches Werkzeug zur Befestigung der Herrschaft. Ist Ihr Dschihad ein Naturgesetz?« »Intellektuelles Geplapper«, höhnte sie.
»Ich bin ein Diener der Atreides, aber ich spreche freimütig.«
»Diener? Wir haben keine Diener, nur Schüler.«
»Und ich bin ein Schüler des kritischen Bewusstseins«, sagte er.
Versuchen Sie das zu verstehen, Kind, und Sie...
Nennen Sie mich nicht Kind!
Fauchte sie. Mit wütender Bewegung griff sie unter ihr Gewand und zog ein Messer heraus. Er warf einen Blick darauf, lächelte kurz und sagte, »Ich bin korrigiert.« Dann richtete er seine Aufmerksamkeit gelassen wieder auf seine Instrumente. Am Nordrand der Stadt waren Zitadelle und Palast aus dem Dunst aufgetaucht. »Sie sind etwas Uraltes in einer fleischlichen Gestalt, die wenig mehr ist als ein Kind«, sagte er. »Und das Fleisch ist verwirrt über seine erwachende Fraulichkeit.«
»Ich weiß nicht, warum ich mir das anhöre«,
sagte sie, aber sie steckte das Messer wieder weg und wischte sich die Hände ab. Die Handflächen waren schweißnass. »Sie hören mich an, weil Sie wissen, dass ich Ihrem Bruder ergeben bin«, sagte er. »Meine Handlungen sind klar und leicht zu verstehen.«
»Nichts an Ihnen ist klar und leicht zu verstehen. Sie sind das komplizierteste Wesen, das ich je gesehen habe. Woher soll ich wissen, was die Tleilaks in Ihren Körper und Ihren Geist eingebaut haben?«
»Durch Zufall oder mit Absicht«, sagte er, »gaben Sie mir die Freiheit, mich selbst zu formen.« »Sie ziehen sich auf Sensuni-Parabeln zurück«, beschuldigte sie ihn.
»Der weise Mann formt sich selbst. Der Dummkopf lebt nur, um zu sterben.«
Ihr Ton war von ätzender Schärfe.
»Schüler des kritischen Bewusstseins.«
»Der Mensch darf sein Handeln und seine Erleuchtung nicht voneinander trennen«, sagte er geduldig.
»Sie sprechen in Rätseln.«
»Ich spreche zu dem sich öffnenden Verstand.«
»Ich werde all dies meinem Bruder wiederholen.«
»Das meiste davon hat er bereits gehört.« Sie war verblüfft.
»Wie kommt es, dass Sie noch am Leben sind und frei? Was hat er gesagt?«
Er lachte und er sagte, »Die Leute wollen keinen Buchhalter zum Herrscher. Sie wollen einen Herrn, eine starke Persönlichkeit, jemanden, der sie vor Veränderungen schützt.« Aber er stimmte mir zu, dass Verfall und Zerstörung seines Reiches von ihm selbst ausgehen. Warum sollte er so etwas sagen? Weil ich ihn überzeugte, dass ich sein Problem verstehe und ihm helfen werde.
Was könnten Sie gesagt haben, um ihn zu dieser Überzeugung zu bringen?
Er antwortete nicht.